Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten, dem Podcast zur Datenanalyse in der Industrie. In der letzten Folge waren Prüfmengen für attributive Prüfungen, also für Gut-Schlecht-Prüfungen, das Thema. Es ging darum, wie können wir an der Stelle eine Prüfmenge ermitteln, die uns Sicherheit gibt bei unseren Entscheidungen. Heute geht es auch um Prüfumfänge, diesmal aber um Stichprobenumfänge für Messwerte, also wenn wir einen Durchmesser ermitteln oder sowas in der Richtung. Das sind die sogenannten variablen Prüfungen. Die Fragestellungen dabei sind aber relativ ähnlich zu den attributiven Prüfmengen. Die Antworten sind manchmal etwas anders. Wir schauen uns also heute an, was wird bei der variablen Messung über Stichproben abgesichert? Wie hoch sind hier typische statistische Risiken? Welche Prüfmengen brauchen wir für so typische Anwendungsfälle? Und was kann ich machen, wenn der berechnete Stichprobenumfang zu groß ist? Variable Prüfungen sind Prüfungen, bei denen irgendwas mit einem Messwert rauskommt, wie zum Beispiel Abstände oder Längen, Durchmesser, Winkel, alles, wo wir Zahlen aufnehmen. Und auch hier gucken wir erstmal darauf, was ist denn gut oder schlecht? Das heißt, hier in dieser Folge konzentrieren wir uns auf die Annahmestichprobenprüfung, nicht so sehr auf diese Effekte und Veränderungen, die wir in der statistischen Versuchsplanung zum Beispiel haben oder wenn wir Messreihen vergleichen, sondern hier soll es eher darum gehen zu schauen, wie gut läuft denn unser Prozess oder wie gut hält unser Merkmal eine Toleranz ein. Und dafür können wir natürlich genauso wie bei den attributiven Prüfungen schauen, wo sind wir denn im Moment? Also was ist unsere aktuelle Ausschussrate zum Beispiel? Ja, die heißt auch hier AQL, also Acceptable Quality Limit oder Gutlage. Und der Einfachheit halber nenne ich sie hier auch P0. Und Sie sehen schon, das ist sehr ähnlich zu dem, was wir bei den attributiven Prüfungen haben. Und das Gleiche gilt für unseren Grenzwert. Also wenn wir sagen, ein Anteil von 2% der Messwerte darf außerhalb der Toleranz liegen, das ist das, was wir im Moment haben und damit können wir leben. Da müssen wir natürlich auch hier irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, wenn 2% okay ist, ab wann wird's denn unschön? Ab wann wollen wir das wissen, dass es jetzt zu schlecht geworden ist? Und das ist unser Grenzwert, unsere LQ, Limiting Quality, Qualitätsgrenzlage oder Schlechtlage. Die Bezeichnungen sind völlig identisch zu den attributiven Prüfmengen. Wir nennen das hier der Einfachheit halber auch wieder P1, die Ausschussrate, bei der ich wissen will, hier läuft gerade etwas schief. Und natürlich ist auch hier die erste große Herausforderung, ich muss diese beiden Werte ermitteln oder festlegen. Meine aktuelle Ausschussrate ermitteln, indem ich den Prozess anschaue, mir Messwerte angucke und feststelle, wie gut läuft es denn gerade. Und dann gucke, was sind denn so die Anforderungen, also wie gut muss es mindestens laufen. Wenn ich da schon feststelle, ich bin schlechter als das, was ich eigentlich machen darf, naja, dann muss ich halt den Prozess verbessern und bin aus der Stichprobenumfangsberechnung raus. Und wenn ich feststelle, ich bin besser als das, was gefordert ist, ja, 8% maximal, 2% habe ich, dann bin ich also besser, dann kann ich mir eben anschauen, wie viele Messwerte brauche ich, um eine gesicherte Entscheidung zu treffen, dass ich tatsächlich unter 8% bin. Auch hier gilt natürlich wieder, PPM-Werte gehen genauso wie Prozentwerte. Das Prinzip bleibt das gleiche. Und die beiden Werte können nicht gleich sein. Wenn ich also 2% habe und ich muss 2% absichern, funktioniert nicht. Muss ich 100% prüfen, genauso wie bei der attributiven Prüfung. Und ich kann nicht null prüfen. Also ich kann nicht über diese Stichprobenumfangsberechnung nachweisen, dass ich immer perfekt in der Toleranz bin. Wenn ich immer perfekt in der Toleranz sein muss, muss ich 100% prüfen. Da brauche ich also auch nichts mehr zu rechnen, weil das Ergebnis ist einfach 100%. Ich muss alles prüfen und hoffen, dass meine Messunsicherheit klein genug ist und ich dann auch immer sicher in der Toleranz bin, wenn mein Messwert in der Toleranz ist. Also ich brauche hier auch wieder ein P0 und ein P1, zwei Ausschussraten, zwei PPM-Werte. Die müssen beide größer als 0 sein und mein aktueller Zustand ist besser als das, was ich absichern muss. Zusätzlich zu diesen beiden Werten brauche ich auch bei der Variablenprüfung Angaben dazu, wie viel statistisches Risiko hier akzeptiert werden kann. Wir haben hier auch wieder genau die beiden, die sonst auch eine große Rolle spielen, das Alpha und das Beta, also das Risiko für einen Fehlalarm Alpha, das Produzentenrisiko oder Herstellerrisiko, typischerweise bei 5%. Auch für die Variablenprüfung, wie gesagt, das wird seltenst angefasst. Das Risiko für Übersehen, das Beta-Risiko, das wird genauso wie bei den attributiven Prüfungen nach Kritikalität festgelegt. Vielleicht gibt es in Ihrem Bereich auch einfach gängige Standardwerte, da können Sie sich natürlich auch drauf berufen. Ansonsten funktioniert oft so eine Einstufung nach der Kritikalität der Fehler. Wenn es also ein Nebenfehler ist, kann man mit 10% ganz gut leben, manchmal sogar mit 20% für ein Beta-Risiko. Wenn es ein Hauptfehler ist, weniger Risiko, nämlich 5% typischerweise. Und wenn es kritisch wird, Gefahr für Leib und Leben, tendenziell die 1%. Genauso wie die Ausschussraten nicht null sein können, kriegen Sie auch niemals ein Nullrisiko bei den statistischen Risiken hin. Auch da würde, wenn Sie Nullrisiko haben müssen, in der Konsequenz eine 100%-Prüfung angezeigt sein. Erleichtert Ihnen das Rechnen, dann müssen Sie nämlich nicht rechnen, aber hat dann nichts mehr mit der Ermittlung des Stichprobenumfangs zu tun. Also wir brauchen auch hier, genau wie bei den attributiven Prüfungen, ein P0, einen aktuellen Wert, ein P1, ein Grenzwert, wo wir nicht drüber liegen wollen und zwei Werte für die statistischen Risiken Alpha und Beta. Und jetzt kommt etwas Neues, sonst wäre es ja langweilig. Bei den variablen Werten brauchen wir auch noch Spezifikations- oder Toleranzgrenzen, also mindestens eine und optional die Standardabweichung. Wenn Sie sie nicht haben, macht das nichts, man kann auch ohne rechnen. Der Effekt ist, wenn Sie keine Standardabweichung vorgeben, dann wird der ermittelte Stichprobenumfang größer. Wenn Sie eine vorgeben, wird er kleiner. Natürlich müssen Sie einen Wert dafür haben, auf den Sie sich auch verlassen können. Also einfach mal so über einen dicken Daumen peilen ist keine gute Idee. Sie können aber natürlich Vorversuche machen und die Standardabweichung aus diesen Messwerten ermitteln. Machen wir auch das wieder an einem Beispiel. Ich habe hier genau die gleichen Werte genommen wie beim letzten Mal für die attributive Prüfmenge, auch damit wir gucken können, wie verändert sich das? Also wenn wir ähnliche Werte vorgeben für P0, P1, Alpha und Beta, was bedeutet das dann für unseren Stichprobenumfang? Nun ist das natürlich nicht 1:1 vergleichbar, weil wir ja bei den variablen Messwerten auch noch die Spezifikationsgrenze haben und auch noch ein S, was wir vorgeben können. Also insofern kann man das nicht komplett parallel nebeneinander setzen. Es zeigt aber in eine Richtung. Und die Richtung ist das, was ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt habe, variable Messwerte sind immer sehr viel schneller dafür geeignet, eine Sicherheit hinzubekommen. Das heißt, sie müssen weniger messen, als sie prüfen müssen. Also wir gucken uns wieder die Ausschussrate an der Linie 28,7 an. Aktuell haben wir 2% Ausschuss, unser Limit ist 8%. Also unser LQ-Wert ist 8%, der AQL-Wert ist 2%. Alpha ist 5%, der Standardwert, und Beta 10%, weil es nicht ganz so schlimm ist, wenn es dann doch mal in der Prüfung nicht entdeckt wird, dass die Ausschussrate tatsächlich 8% oder höher ist. Zusätzlich die Spezifikationsgrenzen. Hier ist es eine zweiseitige Toleranz, also 20 plus minus 0,5 und eine Standardabweichung von 0,01. Wenn wir hier das rechnen, auch hier ohne Software keine Chance. Sie brauchen für sowas Software, sonst wird das wirklich schwierig. Und nein, Excel reicht an der Stelle auch nicht mehr aus, weil man eine nicht zentrale T-Verteilung braucht und die kann Excel nicht. Gut, also das nur am Rande. Sie brauchen eine Software, die das ausrechnen kann. Und dann kommt daraus, dass Sie 21 Messwerte brauchen. Wow, das ist ja schon mal weniger als 98 Prüfergebnisse, die bei der attributiven Prüfung rauskamen. Also 21 Messwerte und zusätzlich bekommen Sie auch noch einen K-Wert. Und mit diesem K-Wert, der ist in diesem Fall 1,689, können Sie dann einen Annahmebereich für den Mittelwert ausrechnen. Ja, hier soll es ja jetzt erstmal nicht um Formeln gehen, sondern nur darum zu verstehen, was passiert da eigentlich. Also ich bekomme meinen Stichprobenumfang, hier sind das dann 21 Werte, die ich aufnehmen muss. Und über den K-Wert kann ich ausrechnen für meine 21 neu aufgenommenen Messwerte. In welchem Intervall darf der Mittelwert liegen, damit ich davon ausgehen kann, dass ich insgesamt weniger als 8% Ausschussrate in meinem Prozess habe. Ist also schon mal eine andere Aussage als 98 Prüfungen. Und jetzt kommt das spannende Beispiel, denn vielleicht erinnern Sie sich noch beim letzten Mal, das war das Beispiel mit den PPM-Werten, also Parts per Million, wie viele Werte, wenn ich 1 Million Werte aufgenommen habe, wie viele Werte sind dann außerhalb der Toleranz oder funktionieren halt nicht. Ausschussrate Merkmal A92, was auch immer A92 ist, hier soll das jetzt etwas sein, was wir messen können. Wie beim letzten Mal, aktuell sind wir bei 5 ppm, also 5 von 1 Million Messwerten am Merkmal A92 sind außerhalb der Toleranz und unser Limit ist wieder bei 64 ppm. Entspricht eben CPK von 1,33. Alpha setzen wir auf 5%. Das Beta, weil dieses Merkmal ein kritisches Merkmal ist, setzen wir auf 1%. Spezifikation wieder 20 plus minus 0,05. Die Standardabweichung soll 0,01 sein. Was glauben Sie? Was ist die Reduzierung? Also ich habe ja schon verraten, es ist weniger. Ja, wir waren bei gut 130.000. Das ist ja die Frage, wie viel weniger? Sie haben bestimmt eine Zahl im Kopf. Ich verrate jetzt, was dabei rauskommt, wenn man das in eine Formel einsteckt. 46 Messwerte. 46 Messwerte im Vergleich zu 130.000 Prüfergebnissen. Das klingt auf jeden Fall für die allermeisten Anwendungen sehr viel besser machbar. Auch für die 46 Messwerte bekommen Sie einen K-Wert, mit dem Sie dann einen Annahmebereich für den Mittelwert ermitteln können und dann sagen können, wenn mein Mittelwert in diesem Intervall liegt, dann weiß ich, ich bin mit meiner Ausschussrate für das Merkmal A92 unter 64 ppm. So, ja, 46 Messwerte klingt besser als 130.000 Prüfergebnisse. Klar, und trotzdem können auch 46 Messwerte zu viel sein. Genauso wie die 21 Messwerte aus dem ersten Beispiel. Natürlich stellt sich jetzt auch hier wieder die Frage, wenn es zu viel ist, was kann ich tun? Naja, das, was bei den attributiven Prüfungen möglich ist, ist hier natürlich genauso möglich. Ich kann mir also überlegen, kann ich meine Vorgabewerte noch irgendwie anpassen? Kann ich mit mehr Risiko leben? Kann ich mir ein bisschen mehr Puffer einräumen, also meinen Grenzwert ein bisschen weiter wegschieben? Das würde beides dafür sorgen, dass der Stichprobenumfang kleiner wird. Zweite Möglichkeit, ich kann auch hier andersrum rechnen und sagen, ich kann zum Beispiel nicht 21 Werte aufnehmen, ich kann nur 10 aufnehmen. Was bedeutet das für mein Risiko? Wie verändert sich das, wenn ich bei meinen Vorgabewerten P0 und P1 bleibe? Oder ich kann hingehen und sagen, wenn ich jetzt mein statistisches Risiko einfriere, welchen Grenzwert kann ich denn damit dann noch zuverlässig nachweisen oder ermitteln? Was auch noch eine Möglichkeit ist bei den variablen Stichprobenumfängen, Sie müssen ja keine Standardabweichung vorgeben. Und spätestens, wenn Sie feststellen, so, das ist aber ganz schön viel, dann ist natürlich auch ein Weg zu sagen, wir machen einen Vorversuch, wir machen Vorversuche und ermitteln anhand von ja, dicker Daumen, 30 Messwerten zum Beispiel. Damit kann man das schon ganz gut einschätzen, wie groß die Standardabweichung hier ist. Und wenn wir die Standardabweichung haben, dann geben wir sie in die Berechnung mit rein, also nicht nur die Spezifikationsgrenzen und P0 und P1 und Alpha und Beta, sondern auch noch die Standardabweichung und erhalten dann einen kleineren benötigten Stichprobenumfang. Oder vierte Variante, Sie schauen in eine Norm rein, stellen fest, okay, ich brauche hier einen Losumfang, aber wenn ich den habe, das sieht ja sehr viel schöner aus. Ganz oft, also nicht immer, bei den variablen Stichprobenumfängen ist es so, dass da manchmal auch mehr gefordert wird, als die Berechnung sagt, aber eben manchmal auch nicht. Kommt halt immer darauf an, was man da so gerade für eine Situation hat. Und dann kann man natürlich hingehen und sagen, prima, ich lasse diese ganze Berechnungsgeschichte sein, ich mache mir das ein bisschen einfacher, ist ja Stand der Technik so eine Norm, also nehme ich einfach die Stichprobenumfänge aus der Norm. Und darum geht es dann tatsächlich in der nächsten Folge. Wie geht das? Die Norm, also ISO 2859 und 3951 und zusätzlich noch was, was in eine gleiche, ähnliche Richtung geht, nämlich die sogenannten Zu-Null-Pläne oder Zero Acceptance Samplings Plans oder auch Stichprobenumfänge nach Squiglia. Alles ein und dasselbe, nur unterschiedliche Namen. Die werden wir dann beim nächsten Mal ein bisschen besprechen und dann werde ich Ihnen sagen, warum diese Pläne und diese Normen tatsächlich nicht wirklich gut geeignet sind für das, was wir heute an Anforderungen an unsere Prozesse und Merkmale stellen. Also erstmal zum Abschluss von unseren Prüfmengen und Stichprobenumfängen. Sie haben gehört, dass das bei den variablen Stichprobenumfängen sehr ähnlich ist zu dem, was wir bei den attributiven Prüfungen machen. Das heißt also, wir brauchen eine Ausschussrate für das, was wir im Moment machen, unsere aktuelle Ausschussrate, das P0. Wir brauchen eine Ausschussrate, wo wir sagen, die wollen wir absichern. Da endet unsere Komfortzone. Wir wollen über die Prüfung wissen, wenn wir über diesem Wert liegen. Wir brauchen zwei statistische Risiken. Einmal das Alpha, typischerweise 5%. Und einmal das Beta, wo wir einen Wert meistens zwischen 10% für die weniger kritischen Sachen haben und 1% für die sehr kritischen Sachen. Dann brauchen wir bei den Stichproben zusätzlich noch mindestens eine Toleranzgrenze oder auch zwei, wenn zwei vorgegeben sind. Und wenn verfügbar, natürlich auch gerne eine Standardabweichung. Im Ergebnis bekommen wir für unseren Stichprobenumfang bei der variablen Prüfung den Umfang selber, also wie viele Messwerte aufgenommen werden müssen. Und zusätzlich bekommen wir einen sogenannten K-Faktor oder K-Wert, mit dem wir dann einen Annahmebereich für den Mittelwert ermitteln können und sagen können, wenn unser Mittelwert von den neuen Messwerten in diesem Bereich liegt, dann wissen wir, unser Prozess ist gut genug oder unser Merkmal ist gut genug in der Toleranz. Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich zu den attributiven Prüfmengen. Da bekommen wir eine Annahmezahl zusätzlich zur Prüfmenge, die berechnet wird, bekommen wir eine Annahmezahl, die uns dann sagt, wie viele NIO-Teile oder wie viele Schlechtteile dürfen in unseren geprüften Teilen sein. Gerade so dieses, es dürfen mehr als 0 geprüfte Schlechtteile da sein und ich bin trotzdem noch zufrieden mit dem, was ich habe, führt ganz oft zu Irritationen, weil natürlich wollen wir keine Schlechtteile haben und natürlich dürfen wir auch nichts Schlechtes liefern. Ja, das ist ja ganz klar. Wenn wir wissen, ein Teil ist schlecht, dann dürfen wir das nicht ausliefern. Das ist eine völlig klare Geschichte. Genauso klar ist aber, denke ich auch, wenn wir eine hohe Ausschussrate haben, dann werden wir schlechte Teile liefern, denn genau das sagt ja eine hohe Ausschussrate aus. Ja, es sei denn, wir sortieren das vorher nochmal durch. Dann sind wir aber wieder bei der 100%-Prüfung. Also wir bekommen eine Annahmezahl für die attributive Prüfung, die durchaus größer als 0 sein kann. Kann man natürlich sich überlegen, können wir diese Formel nicht so umbasteln, dass da immer eine 0 steht? Das sind genau diese Zu-Null-Pläne oder Zero-Acceptance-Sampling-Plans. die sehen erstmal sehr viel charmanter aus, weil die andere Zahl eben 0 ist und man damit sagen kann, hier, guck mal, sobald wir irgendein schlechtes Teil entdecken, da ist das sofort das ganze Prozedere hinfällig und dann gucken wir uns den Prozess genauer an und optimieren den und so weiter und so fort. Insofern erstmal vom Logischen her scheint das ja besser zu sein, als wenn man sagt, naja, wir haben ja eine Annahmezahl von 2. Wenn wir also 2 defekte Teile finden, dann ist das für uns noch akzeptabel. Das scheint manchmal doch etwas schwer nachvollziehbar zu sein, warum etwas schlecht sein darf und dann trotzdem gut genug ist. Ja, es ist häufiger mal ein Anlass für Diskussion. Also gucken wir uns etwas genauer an, wie diese Zero Acceptance Plans funktionieren, was sie so tun, welche Prüfmengen da rauskommen, welche Stichprobenumfänge und wie die Normen funktionieren, die 2859, die 3951, das, was typischerweise als AQL-Norm bezeichnet wird. Und ich verrate Ihnen auch, welche fiesen Fallen darin versteckt sind. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.